Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ihr Lieben, wenn ich uns jetzt den Predigttext lese, da gehen wir zurück in eine Zeit von vor 2600 Jahren. Und wenn ihr dann die Predigt hört, dann soll einfach jeder mal darauf achten, es sind alte Worte, vergangene Zeiten, Menschen, die längst nicht mehr hier sind. Aber ich glaube, dass durch die Predigt und das Wort jedem von uns ohne Ausnahme ein bestimmter Impuls gegeben wird. Und diesen Impuls sollte man festhalten, weil ich ganz sicher bin, dass Gott immer bei uns ist und er uns auf die Schulter klopft und sagt, du, das kannst du dir mal zu Herzen nehmen, das wird dir helfen. Ich lese uns Texte aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 23. So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen oder gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf dem Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lügenweis sagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt. Wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist nicht mein Wort wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Gott ist kein Goldfisch im Glas. Was ich damit meine ist, dass eben Gott kein Goldfisch im Glas ist. Gott ist kein schöner Blickfang ohne Bedeutung. Und das musste der Prophet vor 2600 Jahren den Gläubigen unter die Nase reiben. Also, da ist ein schöner Gottesdienst und da tritt einer ungefragt in die Versammlung in heiliger Stunde und er ruft dann dieses provokatorische Wort und sagt, ihr macht doch hier nur Kaspertheater. Und dann wird er deutlicher und sagt, weil sie ihn vielleicht fragend angeschaut haben und hat ihnen gesagt, ihr erniedrigt euren Gott, den ihr ja eigentlich glaubt. Denn ihr wollt euch nicht nach ihm richten. Gott soll sich nach euch richten. Und wieder werden sie ihn fragend angeschaut haben und da hat er gesagt, ihr bringt Opfer, damit er eure Wege segnet. Ihr betet, damit eure Pläne gelingen. Ihr seht Religion als taugliches Mittel für die Erreichung eurer Ziele, auch der politischen Ziele. Ihr habt damit Gott zu einem praktischen Instrument in eurem Leben gemacht. Ihr habt Gott zum Götzen degradiert. So ungefähr. Und wir sagen heute mit Abstand dazu, das nennen wir Religionskritik. Und Religionskritik hat zu allen Zeiten die Religiösen erzürnt. Und es hat sie auch erschreckt. Und die Adressaten seiner Rede, dieser Tempelrede, das sind wohl zuallererst die Verantwortungsträger im Land. Die Verantwortungsträger also im Tempel, die hatten viel zu sagen, und im Palast. Die Entscheidungsträger in Politik und Kirche. Und da sehen wir hier einen Mann in seiner Zeit, Jeremia, ein heilsamer Unruhestifter. Und wir wissen sehr viel von seinem Leben. Von seinen Zeitgenossen wurde er nicht nur gemieden und gefürchtet, er wurde auch verfolgt und misshandelt. Zwei Generationen später, also die Enkelgeneration, die sah das dann plötzlich ganz anders. Die kam zu der Einsicht, der Mann hatte recht. Er hat unseren Großvätern die Wahrheit verkündigt. Und das war die Zeit, als die Israeliten, viele waren noch umgekommen, als Sklaven 1000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat in Babylon saßen. Und da schauten sie eben zurück und sagen, das ganze Land ist kaputt. Der Tempel ist zerstört, unsere Hauptstadt ist zerstört. Die ganze Gesellschaft ist kaputt und wir sitzen hier als Sklaven. Und auch, das mussten sie auch verarbeiten, auch unser Glaube ist kaputt. Der lautstark gepredigte Glaube an Gott, der unser Volk und unser Land immer beschützen müsse, der lag genauso wie die Stadt in Trümmern. Und sie mussten zu der Erkenntnis kommen, die Überlebenden, Gott hat uns nicht vor dem Untergang bewahrt. Und dann die Frage, was nun, kleiner Mann? Und die Enkel haben ihre Großeltern gefragt, nur sagt mal, was war denn damals los bei euch? Und dann fragten sie, ob wir hier wieder rauskommen, ob wir jemals wieder in unsere Heimat dürfen. Diese Erkenntnis, was war das nur? Diese Frage kam erst wirklich aus dem Herzen durch Zerbruch. Also das Äußere zerbrach, Stadt, Gesellschaft, Tempel, alles. Und der innere Zerbruch, dass sie gesagt haben, wir haben auch keinen Glauben mehr. Wir sind eigentlich richtig in der Krise. Und da ging ihnen auf eine Ahnung, wie es vielleicht weitergehen könnte. Wie man heimkehren könnte. Also den Menschen in der Gefangenschaft wurde klar, wenn wir äußerlich heimkehren wollen, müssen wir innerlich umkehren. Wir müssen umdenken. Richtig umdenken. So geht es nicht weiter. Das hat sich ja gezeigt. Und wenn wir umkehren, dann braucht man dazu einen Kompass, der in die Richtung zeigt. Das ist die Frage nach den Werten. Wir haben gesagt, wenn wir umkehren, nach was richten wir uns denn dann? Was gilt denn dann? Und durch den Gedanken an die Umkehr rückten die Worte des alten, inzwischen verstorbenen Propheten von damals wieder in den Fokus. Also man nahm sie in die Mitte der Aufmerksamkeit. Also erst als kein Weg mehr nach vorn möglich war, wurde die Erinnerung bedeutsam. Man könnte das auch verallgemeinern und sagen, wer seine Vergangenheit betrachtet und tapfer anschaut, dem wird es möglich, einen Weg nach vorn zu finden, für seine Gegenwart. Und da suchen sie nach diesen Worten und dieser, ich will mal sagen, der Jeremia war so ein verzweifelt und zorniger Mann, ein zorniger Prophet. Und sie sagten, was hat er denn damals gesagt? Er hatte angemahnt und gepredigt von dem Wohlleben einiger weniger und der Armut der vielen. Und hat gesagt, wenn ihr an Gott glaubt, Leute, wenn das so bleibt, spielt Gott nicht mit. Jeremia hat gepredigt von den Schwachen, die ihr Recht nicht bekamen, und die Mächtigen, die sich das einfach genommen haben. Und er hat gepredigt, sagt, am Sonntag geht er in den Tempel zu eurem Gott und legt euer Tun vor ihm hin und bittet um Segen und dann eure Untaten im Alltag. Und dann hat er gesagt, und die Verantwortungsträger im Tempel, die nennen die Probleme nicht bei Namen. Die predigen sogar dagegen. Sie sagen, Gott spricht, es wird euch gut gehen, es ist Friede zwischen Gott und uns, ist alles in Ordnung, Gott wird euch beschützen und euer Leben segnen. Schön und gut. Aber die schönen Reden der Priester änderten überhaupt nichts im Leben, im Miteinander, am Unrecht, im Lande. Also die Gesellschaft war krank. Die Gesellschaft damals war in einer völlig moralischen Schieflage. Und viele merkten das gar nicht mehr. Die dachten, es muss so sein. Und Glaube an Gott, sonst taugt er gar nichts. Da ist es ja nur eine Fassade. Glaube an Gott muss in solchen Zeiten seine Kraft entfalten. Glaube, wenn er was taugen will, der muss dagegenhalten. Wir sagen dazu, Glaube muss Ausgleich schaffen. Also der Glaube muss der Lüge die Wahrheit entgegenhalten. Was soll denn sonst ein Glaube sein? Der Glaube muss dem Unrecht das Recht entgegenhalten. Eine Analyse bringt gar nichts. Verändern, also einen Missstand kennen und ihn beseitigen, das sind zwei Paar Schuhe. Erst muss man begreifen, das muss man wirklich aber hier begreifen, dass die Sache ernst ist im Lande. Den Ernst der Lage klar machen in der Gesellschaft und wie Menschen miteinander umgehen und was eigentlich hier los ist. Das zu tun, nennt die Bibel prophetische Arbeit. Und da ist damals der Jeremia in die Versammlung gegangen und hat gerufen, Gott spricht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Und hat gesagt, begreift doch mal, mit dem Feuer spielt man nicht. Ihr könnt es doch nicht einfach ignorieren. Ja, du sollst nicht stehen, du sollst nicht lügen, aber so schlimm wird es nicht sein. Mit dem Feuer spielt man nicht. Und dann wendet er sich an die Priester und Prediger und sagt ihnen ins Gesicht so. Ihr sagt, so spricht der Herr, so spricht der Herr, das ist Gottes Wille. Und weil er das sagt, denken die Gläubigen, das ist tatsächlich Gottes Wille. Aber statt Gottes Wort legt ihr den Menschen nur eure eigenen Absichten ins Herz. Ihr manipuliert sie, ihr instrumentalisiert sie. Ihr sorgt dafür, dass euren Zuhörern, eurem Volk das Hören und Sehen vergeht. Ihr verkleistert die Wahrheit und sagt, alles wird gut, wir schaffen das, dafür sorgt Gott. Und so verhindert ihr eine echte Umkehr. Und dann hat er diesen Satz so gesagt, merkt ihr nicht, dass unser ganzes Miteinander vor dem Kollaps steht? Und er meinte damit, überlegt einfach mal, wie werden denn mal eure Enkel leben? Und was werden sie vor allen Dingen über euch sagen? Werden sie euch auch mal fragen? Hier Wortlaut des Jeremia, Gott spricht, ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie, ich redete nicht und doch weissagen sie, denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel, seinem bösen Tun zu bekehren. Im Rückblick erkennen die Überlebenden der Katastrophe, dass sie Lügnern vertraut haben. Und sie fragen sich auch, wieso haben wir Jeremia nicht ernst genommen? Warum? Wie ist denn das? Warum? Er hat uns doch die Konsequenzen aufgezeigt. Als er es gesagt hat, hört nicht auf die Worte der Propheten, sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen. Es wird kein Unheil kommen. Und dann hat er gesagt, aber siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm des Herrn Zorn, wird nicht ablassen. Zur letzten Zeit, wenn es zu spät ist, werdet ihr erkennen. Und da muss man sich vorstellen, die Engel saßen beieinander, hatten die Worte des Propheten und man kann sich gut vorstellen, die waren geplättet. Die nicken still, sagen, ja, jetzt ist uns vieles klar. Wie mögen die Menschen, die auf den Trümmern ihres Glaubens und ihrer Existenz saßen, nicht weiter wussten, nur Sklaven waren, wie mögen sie diesen Satz gehört haben vom Leben mit und ohne Gottes Nähe? Da lesen Sie in dem alten Propheten: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Der nahe und der ferne Gott. Und ich meine zu sehen, dass die Enkelgeneration diese Worte ganz anders verstanden hat und gesagt, eigentlich hat sich alles umgekehrt. Damals im Tempel, was unsere Großväter erzählt haben, in unserer heilen Welt, die wir selber für heil gehalten haben, beim Opfer und Gottesdienst und wir konnten unsere Geschäfte machen, damals meinten wir, ach, Gott ist uns nah. Und sie erkennen, nee, der war uns sowas von fern. Weil Gott sich dorthin stellt, wo Gutes getan wird. Wenn Böses getan wird, stellt sich Gott nicht dazu. Und wir haben Böses getan. Wir waren sowas von fern und haben uns aber mit der Illusion selber satt gemacht. Gott ist da. Vielleicht haben sogar einige gesagt, wir haben sogar Gott mit unserer eigenen Religion uns vom Halse gehalten, mit unserem Frommsein. Dass wir ihm gebetet haben, haben unsere Opfer gebracht und haben unsere religiöse Pflicht erfüllt. Und dann war das in Ordnung. Und dann, vielleicht haben sie gesagt, die Enkel, heute, wo wir nichts mehr haben, außer unsere zerbrochenen Herzen und unseren verzweifelt glimmenden Glaubensdacht, da ist uns Gott plötzlich nahe mit seinem Feuerwort. Und sie spüren, wie Gott sie anspricht. Und sie spüren, wie Gottes Wort Kraft hat. Und sie spüren, wie Gottes Wort Glauben entzünden kann. Und da hören sie diese Worte, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Einen zerbrochenen Herzen ist Gott nahe. Vielleicht soweit mit dem Propheten Jeremia. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Prophetische Worte erkennt man daran, dass sie so etwas wie Weckrufe sind. Und das meine ich zu sehen, auch wenn sich die Zeiten geändert haben, dass das heute für uns in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, in Kirche und Politik relevant ist. Wach sein. Wach sein für die Gemeinschaft unseres Glaubens. Wach sein dafür, wo gehöre ich denn hin mit meinem Glauben, in welche Gemeinschaft? Wach sein für unsere Kirche. Das bedeutet, dass wir nicht nur mal ein Gebet sprechen, Vater unser und ein paar fromme Worte oder mal im Gottesdienst gehen, sondern wach sein bedeutet zu wissen und die Kraft zu haben, was bedeutet denn die Gemeinschaft der Christen für unsere Gesellschaft? Sind wir Menschen, die sprechen durch ihr Leben oder passen wir uns auch nur an und schweigen feige? Wachsein, das ist ein respektvoller, demütiger Umgang mit dem Wort Gottes, dass ich die Bibel nicht links liegen lasse, sondern wie damals die Enkelgeneration diese Worte in mein Leben nehme. Wachsein bedeutet, den Wert von Wort, dem Wort Gottes und Sakrament zu sehen und dafür einzutreten, auch wenn es Nachteile bringt und wenn man verspottet wird. Und in manchen Ländern müssen viele sogar dafür ihr Leben lassen. Aus dem einzigen Grund, weil sie die Mitte des Glaubens in die Mitte setzen, nämlich den Glauben an den Erlöser Jesus. Und in islamischen Ländern werden Tausende und Abertausende Christen verfolgt, nur weil sie das tun. Und was tun wir? Kümmert uns das Schicksal derer, die verfolgt werden und selber eintreten für Christus? Sind wir wach für unser deutsches Volk, dass wir eine Nation sind, für unsere Kultur? Sind wir da wach? Oder sagen wir, na ja, es wird schon irgendwie werden? Und das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben, weil es ja um unsere Enkel geht. Wie werden die denn leben? Was geschieht unter uns im Moment? Erkennen wir das oder erkennen wir es nicht? Und deshalb, wie damals die Enkel ihren Glauben wieder in die Hand genommen haben und nicht gesagt haben, es geht um unsere Interessen, sondern es geht um den Willen Gottes. Genauso sollen wir, meine ich, auch das tun. Also, wenn wir das tun, wenn ein Mensch das Wort Gottes und Jesus Christus in die Mitte stellt, wird er zum Propheten. Und wenn nicht, dann brauchen wir sie. Wir brauchen Menschen in unserem Land, die das Wort Gottes in die Mitte stellen. Sagen, daran haben wir uns zu orientieren und nicht an diesen und Hü und Hot. Vor 2000 Jahren, also von uns aus gesehen vor 500 Jahren, 2000 Jahre nach Jeremia, 1561 dichtete Johann Walter: wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft dir oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht, die Lüge tut man Ehren. Gott warne täglich für und für das Zeugen seine Zeichen. Deutschland, lass dich erweichen. Herr Jesu Christe, hilf uns nun, gib uns deinen Geist dazu, dass wir deine Warnung fassen. Und das, dass Jesus unser Herz einnimmt und wir seine Warnung ernst nehmen und zu Menschen werden, die für unsere Gemeinde, für das Wort Gottes und für unser Land eintreten. Das erbitte ich von Gott, für mich und für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.